Willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. In dieser Woche mit der Analyse und dem Rückblick zur DTM auf dem Norrisring. Und wir schauen natürlich voraus auf die WEC aus Interlagos und der IMSA World Tech Sports Car Championship. Das Ganze bei ihrem Auslandsausritt, nämlich das Ganze im kanadischen Mosport. Das jetzt Ganze in den kommenden Minuten hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Schön, dass ihr dabei seid. Und damit nochmal ein Hallo und ein herzliches Willkommen hier zu dieser Ausgabe. Ja, die DTM war zu Gast, nämlich das Ganze auf dem Norrisring in Nürnberg. Und das ist ja bekanntlich immer ein Pflaster für die DTM, was ja sehr speziell ist. Wir haben es ja in der letzten Folge auch schon besprochen. Ist es ja nicht unbedingt immer einfach, tatsächlich auf dem Norrisring Rennen zu betreiben, gerade in der Lage, wo man ja auch sich befindet, was ja auch vollkommen verständlich ist. Umweltaspekte werden immer deutlicher und sich natürlich auch gerade in diesen Zeiten so ein Rennen zu leisten, ist ein Thema. Das haben wir schon, wie gesagt, in der letzten Folge besprochen. Gerade deshalb lohnt es sich da auch nochmal reinzuhören, was das Thema angeht. Und da haben wir auch nochmal speziell darüber gesprochen. Kommen wir zum Sportlichen und das zu diesem Wochenende der DTM auf dem Norrisring. Vor dem Wochenende muss man sagen, etwas, worauf wir schon gedacht haben, dass es etwas chaotischer wird. Und wir schauen da mal drauf, was an diesem Wochenende so passiert ist. Im freien Training 1 vorne gewesen Kevin van der Linde von Niki Thiem und René Rast. Das sind auch, muss man sagen, die drei Fahrer, die zumindest mal die Schlagzeilen dann an diesem Wochenende bestimmt haben. Franck Pereira, der ja zurückkehrt, unfreiwillig kann man fast schon sagen, in die DTM, denn Christian Engelhardt hat sich ja verletzt und deshalb kehrt er ja dann wieder am Nürburgring zurück nach seiner erfolgreichen OP und Franck Pereira hat ihn ja nur an diesem Wochenende ersetzt. Maximilian Paul belegte dann Platz 5 im freien Training 2. War es dann Maro Engel, der die schnellste Zeit gefahren ist mit einer 49.060, war auch dann die Tagesbestzeit vor René Rast, Niki Thiem, Mirko Bortolotti und dem Champion aus dem Jahr 2022, nämlich Sheldon van der Linde. Was wir natürlich besonders haben auf dem Norrisring ist dieses Doppelqualifying, also einmal Gruppe A, Gruppe B. In Gruppe A muss man sagen, beste Zeit gefahren von Sheldon van der Linde heißt mindestens Platz 2 für ihn, denn in dem Sinne kann man ja sagen, man fährt seine eigene Startreihe aus. Ob man dann als Bestplatziertester startet, heißt in Sheldon van der Linde es Fall Platz 1 oder Platz 2, stellt sich dann erst nach Gruppe B heraus und das hat Jack Aitken für ihn ganz klar beantwortet, nämlich ist es für ihn dann Startplatz 1 geworden. Jeder, also der Bestplatzierteste in dieser Gruppe oder der Schnellste aus deren Gruppe stellt eben den Besten. Und deshalb ist das zwar ein wenig verwirrend, muss man sagen, aber das kommt halt eben diesem Qualifying-Ergebnis und dieser Qualifikationsrechnung dann eben entgegen. Von der Pole Position gestartet eben Jack Aitken vor Sheldon van der Linde. Da muss man sagen, das war für Jack Aitken Kurve 1, obwohl das man ja auch in der Vergangenheit wusste, 2021, da kam Red Bull Pilot damals, Red Bull AF Corse Pilot, nämlich Liam Lawson, ein Lied von singen, dass er dort dann abgeschossen worden ist und man muss sagen, für Jack Aitken die Führung erstmal sicher gewesen, denn er hat seine Führung erstmal ausbauen können im Vergleich zu Sheldon van der Linde, der musste eher nach hinten gucken und das eben für die Position. René Rast, und da kommen wir schon zum Mitte des Rennens, hat extrem viele Überholmanöver gemacht und hat sich dort in eine gute Position gebracht, ebenfalls Kevin van der Linde und Maro Engel. Der hat aber sich selber ein wenig in die Bredouille gebracht, hat sich in Kurve 1 verbremst und hat durch das Zurückkehren auf diese Strecke wieder einige Positionen verloren. Schwierig wurde es dann mit dem Wetter und der Boxenstopp-Strategie. Anfang muss man sagen, es sah nicht unbedingt danach aus, ob es regnen sollte, das Ganze rund um den Norrisring, aber tatsächlich 20 Minuten nach oder bevor das Rennen zu Ende ging, also in dem Sinne, wo das Boxenstopp-Fenster auf Final zugemacht hat, kam dann die Ansage, oh, es regnet, und da hat es auch wirklich dann angefangen zu regnen. Einige sind dann tatsächlich auf die Regenreifen gegangen und darunter dann auch zu dem Zeitpunkt der Führende, nämlich Sheldon van der Linde. Der hat sich nämlich aufgrund der guten Strategie aus dem Hause Schubert Motorsport ein bisschen früher in die Box zu gehen, hat er dort dann Jack Aitken eingeholt, der Boxenstopp auch von der Emil Frey Mannschaft nicht allzu optimal, im Vergleich dazu 6,9 die Boxenstopp-Zeit von Sheldon van der Linde und Schubert Motorsport und 8,8 von Emil Frey Racing, obwohl wir da auch schon deutlich Besseres gewohnt sind. Für Sheldon van der Linde war es aber nicht der allgemein schnellste Boxenstopp, der kam nämlich von der Mantai EMA Mannschaft, das Ganze mit Ayhan-Chan Gewen, der auf Platz 9 zu dem Zeitpunkt, kurz bevor der Regen dann auch final eintraf, dann auch sich dort platziert hatte. Und der Regen, wie gesagt, spielte eine große Rolle. Einige haben sich auch in Turn 1 verschätzt, wie auch dann Jack Aitken, der dann 19 Minuten vor Rennende seine zweite Position verlor. René Rast, muss man sagen, das haben wir schon hier im Podcast auch schon gut besprochen, gut nach vorne gekommen. Platz 4 war es dann für ihn und er war der Einzige, muss man sagen, der mal nicht gegambelt hat. Es kam ja ein interessanter Funkspruch über die TV-Kanäle, dass man dort diskutiert hat, soll man jetzt reingehen, soll man nicht reingehen, und er hat ganz klar gesagt, nein, ich fühle mich sehr gut aktuell und ich möchte nicht reinkommen. Das haben andere aber nicht getan, denn die sind reingekommen, sind von den Profillosen auf die profilierten Regenreifen dann gegangen, und das sorgte zwar für einige Positionsverschiebungen, aber natürlich auch dafür, dass man in dem Moment 10 Minuten vor Rennende auf der sicheren Seite war, denn da hatte man zumindest zwischenzeitlich das Gefühl, dass es sich dort jetzt einregnen sollte. Und da kam eben dieser Moment von René Rast, wo das Teamradio dann auch ausgespielt worden ist, dass man gesagt hat, nein, wir bleiben hier draußen, wir sitzen das Ganze jetzt hier ab, wir haben über 26 Sekunden Vorsprung auf Platz 3, und das können wir je nachdem auch gut ausnutzen, denn Platz 3 war dementsprechend wichtig, da dahinter nämlich direkt die Regenreifenfahrer dann gekommen sind. Luca Engstler hat zwischenzeitlich einige Positionen verloren, denn der war das Schlusslicht der noch verbliebenen Fahrzeuge aufschlägt, und das sollte sich dann im Laufe dieses Rennen dann auch noch auswirken, denn es hat, wie gesagt, aufgehört zu regnen. Es wurde nicht unbedingt viel schlimmer. Die schlimmste Stelle war Kurve 1, aber wenn man das wusste, gut, dann hat man ein paar Zehntel oder sogar eine Sekunde verloren, aber das war nicht das Problem, denn man war dann in dem Schöller S und dann auch gerade in der Dutzendteichkehre deutlich schneller, und so machte man dann auch Finalboden gut. Und final war das auch dramatisch, nämlich für Sheldon van der Linde. Er war nach dem Rennen richtig, ja, fast schon sauer auf sich selber, denn hat dort in der Grundigkehre mächtig sich verbremst, sich verkalkuliert. Der Zug natürlich vom SSR Performance drückte mit Mirko Bortolotti und Niki Thiem, die beide sich sehr hart duelliert haben, aber auch diesen Zug angeführt haben, den Südafrikaner dann auch unter Druck gebracht haben und damit ihn dann wirklich ans Schlusslicht gebracht, denn auch Kelvin van der Linde kam dann vorbei. Der SSR-Train, muss man sagen, wurde aber aufgelöst von einem, der ja auch vorher schon viele Positionen verloren hat, denn da blieb auch auf Slicks, nämlich Luca Engstler, der brachte sich dann wieder auf die dritte Position und fuhr damit dann auch sein nächstes Podium in dieser Saison ein und bringt sich ja auch weiterhin dann doch noch in die Schlagdistanz zur Meisterschaft. Punktet immer sehr konstant, wenn es mal hier und da keinen Ausfall gibt, muss man sagen. Aber dennoch gute Leistung von ihm. René Rast machte dann das Ganze noch so dramatisch, dass er bis Platz 11 sogar einige Autos dann dadurch überrundet hat, bis Luca Stolz, der war dann der erste von den Leuten, die dann überrundet worden sind. Auch Thomas Breining zählte zu denen, die dann eine Runde hinter dem Führenden war. Aber man muss sagen, ein wirklich sehr spannendes Rennen, denn man wusste ja wirklich zwischenzeitlich nicht, setzt sich jetzt diese Regenfront durch oder nicht. Und da zeigt man wieder, im Falle von René Rast, ja, Erfahrung ist wichtig und ja, man muss auch mal Risiko gehen. Das sagte nämlich auch, da kommen wir zur Erfahrung, Luca Engstler. Denn er hat über das Teamradio Ähnliches geschildert bekommen, wie René Rast es ja auch getan hat. Denn man war ganz klar der Meinung, okay, entweder wir riskieren hier, wir bleiben draußen oder wir stellen ab. Und das Draußenbleiben hat sich aus deren Sicht vollkommen gelohnt für das Lamborghini-Team Liquipomoli bei GAT. Denn es war für die Lamborghini-Team TGI bei GAT-Mannschaft, also ein reines GAT-Grasser Podium 2 und 3. Der Einzige, der das vermiesen konnte, war eben der Sieger René Rast aus ihrer Sicht. Aber ich würde mal sagen, Doppelpodium ist schon mal nicht schlecht. Und vor allen Dingen als Ersatzfahrer Franck Pereira, ich glaube, den wird man schon mal gerne in dieser Saison nochmal vielleicht öfter einsetzen wollen, wenn es mal nötig ist. Aber das kann ja Christian Engelhardt auf dem Nürburgring wieder besser machen, denn das ist ja etwas, was ja ihm auch liegen sollte, der Nürburgring, wo er auch ganz gut erfolgreich war. Wechseln wir zum Sonntag und der, muss man sagen, war wieder in Reihe von SSR Performance. Die Qualifying-Gruppe B, die ja am Sonntag begonnen hat mit Mirko Bortolotti am schnellsten 48.892. Aber das hat nicht gereicht, denn Niki Thiem, die zweite Sitzung dann im Falle, dann dadurch erneut schneller gewesen, 48.758. Und das sorgte dann dafür, dass SSR Performance dann fest in Startreihe 1 war. Das muss man sagen, das muss man auch erstmal so hinbekommen und so sich erstmal hinbiegen, dass das überhaupt so funktioniert, in einer Startreihe dann auch zu stehen. Das ging dann auch tatsächlich in Kurve 1 wirklich gut. Beide haben sich sehr verhalten gezeigt und auch Maro Engel in Schacht gehalten. Nämlich der drückte ja von Platz 3 aus, der sich da auch gerne vorbeidrängeln wollte, hat es im Schöller S auch probiert und das gelang ihm dann auch vorerst nicht, dort an den beiden SSR-grünen Lamborghinis vorbeizukommen. Für Sheldon van der Linde, der am Vortag der Pechvogel war, war es für BMW generell ein schlechtes Qualifying. Platz 11, 12 und 13 war man dort nach Kurve 1 und auch für René Rast, dem Vortagessieger, war es nur Platz 19 und deshalb musste er ganz weit nach vorne sich arbeiten. Das machte er tatsächlich dann mit seinen Teamkollegen in einem sogenannten BMW-Train, wie man es so gerne nennt. Die Boxenstops früh aus Sicht auch von Sheldon van der Linde, Luca Stolz, Thomas Breining und Luca Engstler, auch Maro Engel und Kevin van der Linde, die in dieser Topgruppe dabei waren, sehr, sehr früh in der Box gewesen, 2 Minuten nachdem das Boxenstopp-Fenster geöffnet hat. Und da war eine knifflige Situation, denn Unsafe Release kann man dort Maro Engel auf jeden Fall mal vorwerfen, wurde von der Rennleitung überprüft, aber tatsächlich dann keine Strafe ausgesprochen. Aussicht dann von Maro Engel, da nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Und das machte er dann auch wieder gut aus seiner Sicht, denn er überholte und das mit einem dann doch sehr späten Boxenstopp. Ein bisschen später, muss man sagen, aus der Spitzengruppe dann Mirko Bortolotti, hat ihn geknackt. Im Schöller es gut stehen lassen, Lamborghini-Pilot noch mit kalten Reifen unterwegs. Und dann gab es einen Aufreger, Jack Aitken, der Kelvin van der Linde in Schöller es in die Reifenbarriere geboxt hat. Das Ganze für ihn, muss man sagen, sehr, sehr bitter. Das spülte ihn natürlich auch dann in der Wertung während des Rennens natürlich extrem nach hinten. Galt für Jack Aitken vorerst nicht, der hat seine Position behalten, aber gab im Nachhinein nochmal dann die Penalty Lap, beziehungsweise dreimal. Das wurde dann umgemünzt in eine 15 Sekunden Zeitstrafe. Das für ihn, muss man sagen, extrem, denn das war etwas, was natürlich Kevin van der Linde das Rennen komplett vermiest hat, war dann Platz 15, nachdem das Ganze passiert ist, gab noch viele Boxenstops, die offen waren. Aber viel weiter nach vorne ging es dann erstmal für ihn nicht. Die Führungsgruppe nach den Boxenstops, dann Thiem, Maro Engel, Bortolotti, Meini und Rast. Rast, der von 19 eben, wie gesagt, gekommen ist und sich dort dann nach vorne gesetzt hat. Das Ganze mit einer dann doch sehr guten Überholstrategie und auch einer guten Strategie der erneut von seinem Thiem. Denn da viele eben reingegangen, der hat sich dann mit einer guten Pace nach vorne gesetzt und dadurch kam eben Platz 5 für ihn dann auch beim Restart heraus, denn es gab ja nochmal ein Safety Car für ein Teil und das nutzte dann tatsächlich Thomas Breining für sich. Der überholte nicht nur Sheldon van der Linde, sondern auch tatsächlich Luca Stolz. Das machte er dann, ja, wie gesagt, wenige Minuten und in den letzten drei Runden dieses Rennens brachte sich dann wieder von Platz 8 auf die 6. Gesamtposition und wirft natürlich auch einige Punkte mit sich ab. Gab mit dem Sieg von Niki Thiem dann tatsächlich das erste Mal, dass ein Vater-Sohn-Gespann in der DTM einen Sieg holt. Man muss sagen, Niki Thiem lange gewartet, auch diese Saison von dem Dänen nicht allzu gut gelaufen, viel Pech natürlich auch. Und das jetzt das erste Mal, würde ich mal sagen, so richtig mal ausgezahlt, dass er dort natürlich auch beim potenziell schwersten Rennen der Saison dann auch tatsächlich sich als Sieger belohnen durfte. Mauro Engel, Mirko Bortolotti, Ayun Maini und René Rast auf Platz 5 folgen dann dahinter Thomas Breining, Luca Stolz und Sheldon van der Linde, eigentlich auf Platz 8, aber der hat nochmal eine Strafe bekommen, da hat man die Regenreihe oder da hat man einfach Reifen gewechselt während der Gridphase, das ist nichts erlaubt. Man hat von einem anderen Set vorne wie hinten dann gewechselt und das war nicht der Fall und das ist in dem Sinne nicht der Regel entsprechend, dass die sportliche Entscheidung dort nach dem Rennen Nummer 2. Deshalb gab es da nochmal ein neues Ergebnis. Ayan Chan gewinnt dann auf 8, Platz 9, Kelvin van der Linde und Lukas Auer auf 10. Marco Wittmann auf 11, Feller auf 12, Pereira auf 13, Sheldon van der Linde auf 14 und Terry Vermeulen auf 15 und Jack Aitken, haben wir schon gesagt, auf Platz 18 zurückgestuft worden. Dann blicken wir natürlich noch auf die Punkte, die es da natürlich dafür gibt, die ausgesprochen worden sind. Mirko Bortolotti, Tabellenführer, jetzt neu mit 104 Punkten. Kelvin van der Linde 98 Punkte. Damit verliert er seine Führung und 6 Punkte Abstand nun auf den Italiener aus dem Hause SSR Performance. René Rast mit 93 Punkten, 11 dahinter, macht einen Riesensprung an diesem Wochenende und bringt sich damit in eine ganz gute Ausgangslage. Mauro Engel folgt dann auf Platz 4, hält sich weiter im Kampf um die Spitzenposition, dort aktuell aus seiner Sicht 15 Punkte zurück. Ein bisschen weiter zurück, muss man sagen, ist Sheldon van der Linde mit 78 Punkten. Sheldon van der Linde, der jetzt 26 Punkte Rückstand auf Platz 1 hat und damit dann ebenfalls, kann man sagen, wie Mauro Engel um Platz 1 weiter mitkämpft, sich in der Verlosung hält, aber da muss jetzt auch dann in der zweiten Saisonhälfte, die jetzt dann beim nächsten Rennen dann auf jeden Fall anbricht auf dem Nürburgring, da noch einiges mehr von ihm kommen, wenn er dann noch final auch mitkämpfen möchte. Ayun Maini, zweitbester Mercedes, 76 Punkte aus seiner Sicht. Thomas Breining, ähnlich muss man sagen, muss in der zweiten Saisonhälfte zulegen, nämlich 29 Punkte zurück mit zwar einem Rennsieg, das Ganze im vierten Rennen dieser Saison auf dem Lausitzring zwar erfolgreich gewesen, aber bisher sonst die bisher konstanten Leistungen in dieser Saison zwar noch nicht einmal ausgefallen, aber dennoch, da muss bessere Konstanz kommen vom Sieger und vom Champion aus dem letzten Jahr. Jack Aitken mit genau 30 Punkten zurück auf Platz 8, Ricardo Feller mit 71 Punkten auf Platz 9 und Platz 10 geht an Luca Stolz mit 66 Punkten auf seiner Guthabenseite. In der Teamwertung führt aktuell Schubert Motorsport mit 189 Punkten, Abt Sports Line mit 168 Punkten auf Platz 2 und auf Platz 3 SSR Performance mit 149 Punkten. Die Herstellerwertung aktuell angeführt von Lamborghini mit 221 Punkten, Mercedes mit 205 und Platz 3 an BMW mit 198 Punkten. Die DTM macht dann Station, ich habe es schon gesagt, 16. bis 18. August auf dem Nürburgring. Dort, wie immer, Tickets zu holen auf dtm.com. Machen wir weiter, nämlich das Ganze mit der WEC aus Interlagos. Und die Strecke, muss man sagen, sehr, sehr schön. Kennen wir ja aus der Formel 1. Und das für immer eigentlich was Schönes dabei. Lange Zeit die WEC in Sao Paulo nicht mehr gefahren. Und jetzt kehrt sie tatsächlich wieder zurück. Wir schauen noch ganz fix auf die BOP. Dort gibt es einige Gewinner, wie zum Beispiel das Team Alpine. Die haben ein bisschen mehr Leistung bekommen. Ein bisschen ist sehr vorsichtig ausgesprochen. 12 PS mehr gibt's, maximale Leistung 701 PS plus 6 mehr Gewicht und tatsächlich darf man dann die Leistungsänderung ab 250 km/h ist dann bei minus 1,3%, also das jetzt minus 2,2% weniger, beziehungsweise ja, dadurch dann weniger, also im Minusbereich dann jetzt tatsächlich im Vergleich jetzt dann zu Le Mans. Man darf aber tatsächlich dann mehr Energie mitnehmen. Bei BMW gibt es eine Gewichtsverlagerung, das muss man aber sagen, das ist fast bei allen so. Plus 5 mehr Leistung, minus 0,9 gibt es jetzt. Also ist man bei Leistungsänderung qua 0. Und maximale Energiemenge gibt es plus 4. Generell muss man auch sagen, Energiemenge bei vielen erhöht sich dort. Cadillac mit plus 3 Gewicht, plus 14 PS mehr. Und minus 1,5 Leistungsänderung jetzt ab 250 km/h. Vorher war es bei genau 0. Energiemenge plus 7 und 907 Megajoule jetzt pro Stint. Bei Ferrari, die das Rennen ja in Le Mans gewonnen haben, mit der ganzen Türaktion, dort ist man eher Verlierer im Thema der BOP. Minus 7 PS Gewicht. 17 Kilogramm, nicht 17 PS Gewicht, sondern 17 Kilogramm, 1060 Kilogramm jetzt wiegt man. Die Leistungsänderung ist man jetzt bei plus 1,8%, also plus 3,5 bei 250 km/h und die Energiemenge ist dort pro Stint bei 9,5 Megajoule plus 16, also da reibt man sich dann wieder normal an und der Hybrid-Boost fängt dann bei ihnen ab 190 km/h an, das aber nichts großartige Änderungen. Bei Isuzu Fraschini ändert sich relativ viel, muss man sagen, minus 18 Kilogramm und plus 7 PS, aber die werden sicherlich dieses Wochenende auch wieder keine großartige Rolle spielen. Lamborghini, da ändert man sich nur die Leistung ab bei 250 km/h, sonst die Restwerte und die Energiemengeanpassung sonst dementsprechend. Mindestgewicht bei Peugeot muss man sagen, plus 4 angewachsen, maximale Leistung dann um plus 2 erhöht, die Leistungsänderung ab 250 km/h jetzt bei 0,0 angesiedelt. Porsche, die wir sicherlich wieder auf dem Kicker haben werden, mit 9 Kilogramm mehr im Vergleich zu Le Mans, 1 PS mehr im Vergleich zu Le Mans und plus 4 Megajoule, dass man dort auf dem Board haben darf. Und Toyota mit plus 7 Kilogramm im Vergleich zu Le Mans, 3 PS weniger, eine Leistungsänderung mit 2,8% bei 250 km/h, das erhöht sich um 1,9 im Vergleich zu Le Mans und 912 Megajoule bei der Energiemenge. In der GT3 muss man sagen, hat sich außer ein paar Gewichts- und maximal plus 1% im Bereich relativ wenig getan. Deshalb da nochmal zum Erfolgsballast aktuell. Shahin, Schöring und Leeds, die das 24-Stunden-Rennen gewonnen haben, tragen den größten Erfolgsballast in der LMGT3 mit. Das zweite Auto aus dem Hause, Manta MEA, die aktuellen Zweiten in der Wertung, bekommen auch die zweithöchste Einstufung, was das Thema Erfolgsballast angeht, mit 20 Kilogramm und WRT eben mit 15 Kilogramm mit Long, Gelal und Farfus. Und auf Platz 4 und die Einstufung dann eben für die Platz 5 Autos. Iron Lynx, Lamborghini mit Scivoni, Crissoni und Pereira mit plus 5 Kilogramm und Proton Ford mit plus 5 Kilogramm mit Ruder Pedersen und Olsen, der dort dann auf dem Erfolgsballast bei plus 5 Kilogramm dort angesiedelt ist. Grundsätzlich muss man sagen, die Höhe spielt natürlich eine Rolle. Man muss aber sagen, viele Autos mit Turbomotoren unterwegs, deswegen wird sich der Leistungsverlust sehr gering halten. Da muss man eigentlich sagen, da ist Cadillac jetzt am dem Wochenende ziemlich schlecht aufgestellt, also mit eines der einzigen Fahrzeuge, die ohne Turbo auskommen, wird man dort, was das Thema Leistungsverlust angeht, natürlich eine deutlich höhere Rolle spielen. Zwar wird die BOP, wie gesagt, man will ja alle auf einen gemeinsamen Nenner bringen, ihr Übriges damit tun, das haben wir auch schon in dem Sinne ein wenig eingeordnet, aber dennoch muss man sagen, das wird ein Thema sein, was wir über dieses Wochenende sicherlich noch beobachten werden, dass Cadillac, wie eigentlich auch grundsätzlich in dieser Saison, nicht unbedingt die stärkste Leistung mit sich bringen wird. In Le Mans muss man sagen, war es bisher die beste Leistung, aber ob es dann vor Le Mans weitergeht wie nach Le Mans, das wird sich wahrscheinlich dann erst an diesem Wochenende zeigen, wie dort die dann Tendenz final auf jeden Fall mal ausgeht. Kommen wir dann noch zu den TV-Zeiten für euch. Ein kleiner Hinweis für euch, wenn ihr Eurosport, und das werdet ihr dann sicherlich auch schon mitbekommen haben, über eurosport.de, über den Premium-Bereich schaut. Das wird ab dem 22. Juli dann eingestellt. Dort gibt es dann nur noch die Version über Discovery Plus, entweder über Amazon oder eben bei Discovery Plus selber, da auf jeden Fall euch schon mal informieren. Das Rennen am Sonntag dann für euch zu sehen bei Eurosport 2 und eben bei Discovery Plus in voller Länge, das eben ab 16 Uhr wird es für euch dann verfügbar sein, um das Ganze eben in voller Länge sehen zu können. Die Tour de France spielt natürlich auch weiterhin eine große Rolle, auch bei Eurosport, deswegen da der Slot bei Eurosport 1 leider nicht verfügbar, aber das ist ja aufgrund dessen, dass die Langstrecken-Weltmeisterschaft generell in PayTV jetzt gezeigt wird, außerhalb von Sport 1 kriegt man ja relativ wenig dann auch, muss man sagen, leider davon mit. Bei Sport 1, dort könnt ihr euch das Ganze auch angucken. Dort zeigt man ja ausgewählte Sequenzen des Rennens und da es dann in die Abendstunden reingeht, sicherlich dann auch für euch interessant. 16.15 Uhr bis 17 Uhr ist da eine Möglichkeit, das Ganze nach dem Rennen der ADAC GT Masters und dann auch im Laufe des Abends, nämlich das Ganze 20.15 Uhr bis 22.45 Uhr, also dann, wenn es nochmal in die heiße Phase dieses Rennens hineingeht. Das für euch dann bei Sport 1 dann zu sehen. Live und im Free-TV. Auch die Zusammenfassung dann später im Laufe der Woche bei Eurosport 1, wenn ihr noch was verpasst habt oder euch etwas entgangen ist. Das für euch die Information und alles zum Rennen werden wir dann in der nächsten Woche dann wieder hier auch im Podcast besprechen. Binden wir diese Folge noch ab, das Ganze mit der IMSA WeatherTech Sportscar Championship. Die feiert nämlich jetzt am Wochenende ihr erstes und auch einziges Rennen dieser Saison mit außerhalb von Amerika. Auch diesmal das erste und einzige Rennen in dieser Saison ohne Beteiligung der GTP-Klasse, denn tatsächlich ist nur die LMP2 am Start. Das liegt eben daran, dass die WEC am gleichen Wochenende mit dabei ist. 35 Autos sind dabei. 12 aus der LMP2, 9 aus der GTD Pro und 14 aus der GTD-Klasse. Das bekanntlich das Feld auf dem Kurs von Mosport auf dem Canadian Tire Motorsport Park von Mosport. Die TV-Zeiten, um euch da nochmal ein bisschen mitzunehmen, echt unglücklich. 17 Uhr dort der Rennstart für euch dann zu sehen bei den Kollegen von Motor Vision Plus. Das mal für euch als kleiner Mitbringsel. Das werden wir auch natürlich in der nächsten Woche wieder erneut besprechen und deshalb da auch natürlich ein Auge darauf werfen. Wird nicht einfach, dort beide Rennen verfolgen zu können, aufgrund dessen, dass sie eben parallel stattfinden, aber ich glaube, da werden wir schon eine Lösung finden, nämlich ist Second Screen, glaube ich, in Zeiten von Tablet, iPhone und Co., glaube ich, das geringste Problem geworden und deshalb schauen wir da in der nächsten Woche dann nochmal für euch da drauf. Ich bedanke mich fürs Dabeisein, hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein und bis dahin habt eine schöne Zeit und viel Spaß am Rennwochenende jetzt eben mit der WEC und der IMSA. Ciao, tschüss und bye bye und bis zur nächsten Woche.